Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es freut mich heute, wieder einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben, die liebe Eva Prima-Wesi. Sie selbst ist PR- und Medienberater bzw. Expertin dafür. Es freut mich, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Genau, wir wollen heute über dieses Thema sprechen, ja, was es braucht, um in der Presse zu erscheinen, was das überhaupt bedeutet. Und du hast auch ein Buch mitgebracht, über das werden wir dann auch ein bisschen sprechen, hätte ich gesagt. Und ich möchte mal reinstarten, was für dich die Faszination des Journalismus überhaupt ist und warum du dich entschieden hast, mit diesem Thema auch dann in die Selbstständigkeit zu gehen.
Ja, was hat mich daran fasziniert? Das ist eigentlich schnell erklärt. Ich wollte immer in die Kreativbranche, aber das war mir dann zu oberflächlich. Und was mir dann an der Pressearbeit gefallen hat, dass man inhaltlich so viel mitarbeiten kann. Das heißt, man prägt eigentlich mit seiner eigenen Geschichte oder mit seiner Expertise die Medienlandschaft mit. Man bestimmt da quasi oder kann mitbestimmen, was die Leute lesen in der Zeitung, was sie hören im Radio oder was sie sehen im Fernsehen. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Und das ist auch das, was ich den Unternehmen mitgeben will, auch den kleinen Unternehmen und den Selbstständigen. Die Presse ist auch für sie da, weil die Presse will ja auch die ganze Gesellschaft abbilden und nicht nur die großen Konzerne oder nicht nur die wichtigen Menschen, sondern auch Menschen wie du und ich, die selbstständig sind, die aber trotzdem eine Botschaft haben, eine Message haben.
Jetzt ist es doch auch bekannt, in den Köpfen zumindest ist es oft so verankert, dass eben nur, wenn ich eben ein bekanntes Business habe, irgendwie vielleicht prominent bin, erst dann komme ich in ein Medium, was wirklich eine hohe Reichweite erzielt. Entspricht das der Wahrheit? Und ich nehme an, wenn nein.
Nicht unbedingt.
Ja, was gibt es denn da für Möglichkeiten, damit ich auch als eben vielleicht noch nicht so bekannte Marke in die Medien komme?
Das ist immer die Frage, ist man bekannt durch die Medien oder ist man vorher schon bekannt und wie ist man das geworden? Wahrscheinlich eher auch mit Hilfe der Medien. Jeder fängt einmal klein an. Jedes Unternehmen hat einmal mit der ersten Kontaktaufnahme mit Journalisten und mit Medien begonnen. Und das ist gut so und da kann man auch in seinem eigenen Tempo wachsen. Vielleicht zuerst mit den Regionalmedien beginnen. Man muss nicht gleich zuerst in der großen Talkshow sitzen, sondern ja, mit kleineren Medien anfangen, mit Online-Medien anfangen. Man muss nicht gleich ins TV mit der ersten Medienanfrage. Das heißt, man darf auch da selber hineinwachsen und seine Komfortzone Schritt für Schritt damit erweitern. Denn je öfter man das macht, desto mehr Routine bekommt man mit seiner Botschaft, mit seinen Geschichten. Man lernt ja selber so viel mehr weiter und auch durch die Fragen des Journalisten merkt man einfach, okay, was interessiert die Leute eigentlich und ist dann einfach fürs nächste Mal besser vorbereitet.
Ja, red mal direkt Klartext. Wie kommt es dazu, dass ich in ein Medium komme? Also was sind die konkreten Schritte? Wie gehe ich es an? Kontaktiere ich eben jemanden wie dich oder schreibe ich einfach direkt einen Journalisten an? Schreibe ich eine Zeitung an? Also wie gehe ich vor, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, ja, da in den Medien publik zu sein?
Die Schritte sind jetzt gar nicht mal so schwierig, ja, und die sind eigentlich reiner Hausverstand. Natürlich suche ich zuerst die Medien aus, in die ich hinein will. Ja, das heißt, wo orte ich meine Zielgruppe? Wenn ich jetzt Babyprodukte habe, dann werde ich nicht ein Automagazin anschreiben. Das ist irgendwo auch Hausverstand, aber man kann ja da auch für sich selber noch einmal ganz konkreter und strategischer hinschauen. Was lesen meine Kunden? Wo wäre es denn wichtig, wo ich denn vertreten werde und welche Medien würden auch über dieses Thema schreiben? Das ist so der erste Punkt. Und ich sage mal so, Pressearbeit von heute bedeutet viel mehr, sich mit dem Gegenüber, mit dem Medium auseinanderzusetzen. Das heißt, für mich heißt Pressearbeit primär, mir eine Zeitung zu kaufen, wo ich hinein will, mir einen Podcast anzuhören, wo ich hinein will, um einfach zu sehen, wo passe ich denn da hinein? Passe ich da in den, gibt's da ein Ressort, das schreibt über Familien, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, über Leben oder über Gesundheit. Wie heißt das dort? Weil allein damit, das heißt ja dann in jedem Magazin und in jeder Zeitung ein bisschen anders. Die haben einfach andere Worte für ihre Ressorts. Und da ist es dann gut zu schauen, okay, in welche Ressorts, also in welche Kapitel quasi passe ich hinein in dieser Zeitung. Das ist so der zweite Schritt. Und dann, und das ist jetzt die große Krux an der Sache, sehe ich auch schon, oder ich sage mal die große Erleuchtung, nicht die Krux, dann sehe ich eigentlich schon, welche Journalisten schreiben denn über diese Themen. Weil bei jedem Artikel steht der Name des Journalisten dabei und den kontaktiere ich dann. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung in vielen Gesprächen mit Journalisten, Journalisten bekommen 200 bis 300 E-Mails pro Tag. Und das ist ein Wahnsinn. Nur das Problem ist, ja, sie brauchen diese Information. Sie werden aber mit Informationen zugeschüttet, die aber zum größten Teil nicht relevant ist für das Ressort, in dem er arbeitet. Das heißt, die Informationen, die meisten Journalisten bekommen, fallen nicht in ihr Arbeitsgebiet. Das heißt, wenn ich jetzt einem Autojournalisten etwas zu Kinderkleidung schicke, dann wird es ihn nicht interessieren und er wird es einfach löschen, dieses E-Mail. Und deswegen möchte ich wirklich an alle appellieren, dieser Schritt vorher, sich auseinanderzusetzen, welches Medium schreibt über mich oder schreibt über die Themen, die ich vertrete, das ist wirklich das A und O erfolgreicher Pressearbeit. Weil einen Standardtext, eine Pressemitteilung nach dem Gießkannenprinzip an 100 Journalisten auszuschicken, das kann man schnell machen, ist aber fast vergebene Liebesmühe, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein wird, dass du Journalisten auf dem Verteiler hast, die sich nicht für dein Thema interessieren.
Wie erkenne ich denn jetzt überhaupt, was für ein Thema interessant ist? Also, und wie kann ich vor allem dann auch die Scheu davor ablegen, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt so schön, ja, ich suche mir da den richtigen raus. Und trotzdem merke ich, da ist irgendwie so eine Hemmschwelle. Also das ist irgendwie ja doch nochmal ein Schritt, wo man sagt, vielleicht ist mir das noch nicht gewohnt, man macht das zum ersten Mal, man ist sich eben noch unsicher. Wie kann man denn das überwinden, sodass man dann sagt, okay, ich mache das jetzt und schau mal, was dabei rauskommt. Und ja, was kann ich auch tun proaktiv, damit es dann eben nicht dazu kommt, dass die Story oder dass das E-Mail, sagen wir mal, das E-Mail gelöscht wird. Ja? Was muss ich für eine Vorarbeit leisten?
Das, was wir berücksichtigen dürfen in unserer Pressearbeit, ist, dass wir ein bisschen um die Ecke denken müssen. Ja, also nicht denken, was braucht der Journalist, sondern der Journalist hat ja eigentlich die eigenen Leser oder Zuhörer oder Zuseher eigentlich im Blickwinkel. Es gibt eine Blattlinie und da heißt es, das und das sind die Grenzen, über dieses Thema schreiben wir und über andere Themen nicht. Das heißt, mir muss das bewusst sein. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, Journalisten machen keine Werbung für dich. Und das ist etwas, auch hier müssen wir umdenken, weil wir sind es immer gewohnt zu sagen, wir haben ein cooles Produkt, bitte schreibt darüber. Oder ich mache einen tollen Workshop, bitte schreibt darüber. Aber das ist Werbung. Und Journalisten machen keine Werbung, weil sonst, ja, sie schicken dich dann einfach in die Werbeabteilung oder in die Anzeigenabteilung und das ist dann meistens das Resultat, wenn man zu werblich klingt, wenn sich dann die Anzeigenabteilung zurückmeldet. Das heißt, wir müssen wirklich auch ein bisschen mitbedenken, welche Probleme haben die Leser zum Beispiel? Welche Probleme gehören gelöst? Wo passe ich damit meine Expertise hinein? Ja, das heißt, wirklich ein bisschen um die Ecke denken, sich zu überlegen, okay, meine Expertise, welche Probleme löse ich mit meiner Expertise zum Beispiel? Welche Probleme löse ich mit meinem Produkt? Und dann ist man schon einmal auf der richtigen Spur. Und damit deine Expertise und dein Produkt auch wirklich interessant werden, musst du auch bereit sein, über dich selber zu erzählen. Das heißt, deine eigene Geschichte, warum hast du dieses Produkt erfunden? Warum hast du dich selbstständig gemacht? Warum führst du dieses Business, das du jetzt machst? Ja? Das hat mit ganz vielen Entscheidungen in dir drinnen selber zu tun. Und das ist für den Journalisten das Salz der Suppe. Das heißt, deine Gründungsstory und deine Expertise gemeinsam, da fängt beim Journalisten schon an, der Kopf zu rattern und quasi die Geschichte schreibt sich schon selber im Kopf der Journalisten. Mhm. Und genau das wollen wir erreichen. Und genauso sollte dann auch das E-Mail an die Journalisten formuliert sein, dass man nicht schreibt, ja, ich habe ein tolles Produkt, bitte schreibt darüber, sondern dass man sagt, ja, ich bin Expertin für, ich habe dieses Produkt, ich habe dieses Problem in der Welt gesehen, ich übertreibe jetzt, ja, in der Welt. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt dieses Produkt, ich mache jetzt diesen Workshop, ich habe dieses Angebot, weil damit kann ich in diesen drei Schritten dieses Problem lösen. Mhm. Ja, oder einen Prozess aufzeigen oder eine Lösung aufzeigen oder wie auch immer. Mhm. Also weggehen von, hallo, ich habe da ein Produkt, ich habe da ein Buch, ich habe da einen Workshop, bitte schreibt darüber, hin zu, okay, lass uns reden, was ich gesehen habe in der Gesellschaft und ich versuche es mit diesem Problem zu lösen. Mhm. Ich versuche dieses Problem zu lösen mit meinem Angebot.
Ja.
Dann haben wir ein Thema.
Mhm. Ja. Ja.
Dann haben wir ein Thema, worüber der Journalist schreiben kann.
Mhm. Ja. Also wir sagen ja auch immer, man soll sich gut überlegen, wo man die Zielgruppe beginnt abzuholen, ja, und wir gliedern das so grob in drei Phasen, ja, damit es gibt eben diese Phase des Problembewusstseins, wo ich überhaupt einmal herzeige, hey, ich schaffe Identifikation damit, dass ich erkenne, was es für Probleme gibt, die du als meine Zielgruppe hast, ja, führe denjenigen in eine Phase, wo es darum geht, wie löse ich es, aber im Allgemeinen auch, ja, bevor ich überhaupt als Anbieter über meine Dienstleistung und Produkt spreche. Und jetzt aber zu der Frage auch, wenn ich jetzt in dieser Phase bin, dass ich sehr viel Problembewusstsein schaffe für ein Thema, wie oft muss ich denn dann überhaupt in einer Zeitung oder an einem anderen Medium erscheinen, damit dann überhaupt eine gewisse Sichtbarkeit zustande kommt?
Pressearbeit ist mehr eine Liebesbeziehung als ein One-Night-Stand. Ja, es ist ähnlich wie bei Social Media, die Kontinuität macht es aus. Und ich sehe dann auch bei vielen Kunden, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt dieses Event, ich habe jetzt dieses Thema, ich habe dieses Produkt, ich möchte jetzt raus und tschakka, tschakka, tschakka an alle Leute. Ja, das ist okay, kann man machen. Das ist auch so ein bisschen der Stil von großen Konzernen. Die sind bekannt, die sind berühmt, die schreiben eine Pressemitteilung aus an die Wirtschaftsjournalisten. Die wissen schon beim Absender, was sie erwartet und öffnen natürlich dieses E-Mail. Das, was aber Selbstständige mit Pressearbeit erreichen wollen, ist natürlich eine Erhöhung der Bekanntheit. Das kann mit einmal die Woche einen Journalisten anschreiben durchaus ausreichen. Das schafft man dann auch gut im Business-Alltag unterzukriegen, dass man sich immer einen Zeitslot freihält und sagt, so, heute nehme ich mir dieses Medium her, ich suche mir den richtigen Ansprechpartner raus, ich formuliere das E-Mail mit der Problemstellung, mit einem guten Thema und schick's dann raus. Da fällt es einem dann auch leichter, dran zu bleiben. Weil, sei es wie auch immer, der Journalist hat einen dichten Alltag, hat viele Termine, schafft es nicht regelmäßig, seine E-Mails abzurufen und mein E-Mail rutscht halt als eins von 300 ziemlich schnell hinunter. Mhm. Ja? Das heißt, man muss auch oft dranbleiben und das hat jetzt gar nichts mit der eigenen, die Kunden sagen dann oft, mein Gott, vielleicht war mein Thema nicht gut genug. Nein, ganz ehrlich, die Wahrheit ist, er oder sie hat das E-Mail nicht gelesen, einfach aus 100.000 anderen Gründen, aber das hat nichts mit dir, mit deiner Person und deiner Expertise zu tun. Das heißt, dieses Dranbleiben ist dann so wichtig. Mm. Nach 3-4 Tagen nochmal hinschreiben und sagen, ich glaube, mein E-Mail ist untergegangen. Ja, aber das Thema ist wichtig, deswegen schicke ich es Ihnen noch einmal. Und ich höre es so oft auch bei meinen Kundinnen, dass sie sagen, jetzt hat mir der Journalist zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, so eine tolle Geschichte, danke, dass Sie sich nochmal gemeldet haben. Mhm. Ja? Oder ich habe das E-Mail gelesen, aber ich habe dann vergessen, es mir abzuspeichern, damit ich Sie kontaktiere, danke, dass Sie sich nochmal gemeldet haben. Mhm. Also wirklich, die Journalisten brauchen diese Geschichten, brauchen die Themen, auch von den Selbstständigen. Man muss nicht warten, bis man berühmt und bekannt und reich und 100.000 Kunden gehabt hat. Nein, sobald du selbstsicher genug bist, dass du sagst, ich möchte jetzt rausgehen, ist es Zeit, rauszugehen. Mhm. Ja, das kann in der Gründungsphase sein, das kann ein bisschen später sein. Wenn man mal gesettelt ist, hat man dann meistens mehr Nerven und mehr Fokus, dann auch die Pressearbeit anzugehen. Mhm. Und wenn man das kontinuierlich macht, und jetzt komme ich wieder auf deine Frage zurück, wie oft muss man das machen? Regelmäßig. Ja, genauso wie auf Social Media, regelmäßig posten, in regelmäßigen Abständen. Sei dir auch bewusst, dass Pressearbeit ein wichtiges Puzzlestein in deiner Sichtbarkeit nach außen ist. Das heißt, regelmäßig dranbleiben, ob das jetzt alle 2 Wochen ist oder jede Woche, das bleibt dann dir und deinem Alltag überlassen. Manchmal ist es stressiger, dann schafft man es nicht, das ist okay. Aber wenn man jetzt Hausnummer, das Jahr hat 50 Wochen oder 52, wenn wir ganz genau sind, 50 Wochen, wenn ich im Jahr 50 Journalisten anschreibe und bei denen dranbleibe, ist die Erfolgsquote viel, viel höher, als wenn ich einmal nach dem Gießkannenprinzip etwas ausschicke und dann da sitze, Däumchen drehe und warte, ob eine Antwort kommt.
Ja, wie so oft ist es so, dass es sehr viel Eigenverantwortung benötigt.
Ja, und Qualität vor Quantität einfach auch. Ja. Und wenn man einfach weiß, so wie ist die Situation für die Journalisten im Alltag und was brauchen die eigentlich, dann ist es natürlich auch viel, viel leichter, denen das zu geben, was sie brauchen. Und es soll ja eine gute Arbeitsbeziehung werden. Das ist ja das Ziel von einer Pressearbeit, von einer guten.
Ja, bleiben wir noch kurz oben auf dem, was sie brauchen, nämlich im Detail. Wenn ich jetzt so eine E-Mail schreibe, wie viel soll da hineinkommen? Schreibe ich schon die ganze Story vor? Ist das dann schon quasi wie fast fertig gedruckt? Ja? Oder reicht es, wenn ich da so ein bisschen das Thema anteaser? Wie ist dann der weitere Verlauf? Gehe ich dann eben mit dem Journalisten in einen engeren Kontakt? Wird mich der interviewen? Oder wie stellt sich das in der Praxis konkret dar? Ich glaube, dass da auch viel Unwissenheit herrscht, auch über den Ablauf einfach. Und man deswegen vielleicht auch eine Scheu hat, so diesen Schritt zu gehen, weil ich weiß ja nicht, was da auf mich zukommt.
Definitiv, ja, definitiv. Also ich habe schon erwähnt, die Journalisten bekommen einfach massig viel E-Mails pro Tag. Und da muss man irgendwie durchstoßen, ja. Das heißt, wenn du ein E-Mail schreibst, der erste Hauptaugenmerk, und das machst du vielleicht erst ganz am Schluss beim E-Mail-Schreiben, ist die Betreffzeile. Die Betreffzeile ist der Türöffner zum Journalisten und da muss der Journalist einfach verstehen, A, was erwartet mich in der E-Mail und B, dieses E-Mail ist genau für diese Person, für diesen Journalisten gedacht. Man merkt das eh gleich, ja, Massenmails, man merkt es an der Schreibweise und das ist für den Journalisten jetzt auch nichts Schlechtes, aber wenn die Person einfach merkt, wow, dieses E-Mail ist für mich geschrieben, da hat sich wer mit mir auseinandergesetzt und mit dem Arbeitsgebiet, das ich bediene, dann ist das schon mal ein, okay, das schaue ich mir an. Es ist einfach eine andere Ansprache, eine viel persönlichere und eine viel wertschätzendere Ansprache und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man gelesen wird. So, und jetzt sagen viele Journalisten, E-Mails, die dann 2 oder 3 A4 Seiten lang sind, das ist too much. Gerade Bildschirmlesen ist wahnsinnig anstrengend und wenn du hunderte E-Mails lesen musst, dann scannst du nur drüber. Das heißt, es ist wichtig, dass das E-Mail kurz genug und lang genug ist, damit der Journalist versteht, was bietest du ihm an. Ja, also du teaserst dein Thema an, du sagst, worum es geht, du sagst das Thema und mögliche Lösungsschritte oder Ideen in diese Richtung. Und wenn es dem Journalisten gefällt, kommt er sowieso auf dich zu und sagt dir, was er sich erwartet. Das kann manchmal sein, dass er Zeitdruck hat und sagt, okay, ich schicke Ihnen 10 Fragen, bitte beantworten Sie mir die schriftlich per E-Mail. Und dann macht er oder sie daraus einen Artikel draus. Das ist das Erste. Oder er sagt, haben Sie Zeit für ein Telefonat oder haben Sie Zeit für einen Kaffee, lassen Sie uns treffen, dann findet ein Interview statt. Also es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass man schon einen fertigen Artikel für den Journalisten vorschreibt. Wichtig ist, dass der Journalist erkennt, worum geht's in der Geschichte? Wow, das ist spannend für meine Leser, für meine Zuhörer oder wer auch immer Zuseher. Und ich will es machen. Und das entwickelt sich dann. Es kann dann sich auch so ändern, dass er sagt, bitte schreiben Sie mal was zusammen. Ist auch legitim. Ja. Je nachdem, wie viel Zeitkapazitäten der Journalist hat, wie schnell es vielleicht gleich umgesetzt wird oder ob er dann eh sieht, ah ja, das passt in die, keine Ahnung, in die Ausgabe in 3 Monaten hinein, aber ich bringe das jetzt schon auf Schiene.
Das heißt, es ist auf jeden Fall mal besser, eher sich kurz und knackig zu halten.
So ist es.
Und dann sieht man eh, was passiert.
Genau, so ist es.
Genau. Lass uns auch noch über das Thema sprechen. Wie komme ich jetzt zu dem Thema? Weil ich glaube, auch da ist so ein bisschen, ja, das ist, wie komme ich überhaupt dorthin? Was schreibe ich demjenigen? Jetzt haben wir da zwar schon darüber gesprochen, eben mehr über das Problem und mögliche Lösungen. Aber man selbst hat ja auch oft so im Kopf, naja, das ist ja nichts Besonderes. Ja. Da gibt's ja schon was. Es ist jetzt vielleicht nicht jedes Unternehmen so höchst innovativ mit den neuesten Produkten. Wie finde ich bei mir selbst heraus, welches Thema hier ja auf Interesse stoßen wird bei den Lesern dann eben? Also wie, ja, gibt's irgendwo eine Orientierungshilfe? Kann ich mir irgendwie was von wem abschauen? Oder muss ich da bei mir selbst beginnen und sagen, okay, was habe ich für Stories? Aber eben auch ohne diese Bewertung vielleicht gleich mit, ah, das ist ja nichts Besonderes. Also wie gehe ich da am besten vor?
Die gute Nachricht ist, das Besondere steckt in jedem von uns und manchmal muss man ein bisschen graben, bis man es findet. Ja, aber es ist definitiv da, weil du mit deiner Expertise, mit deinem Weg von Jugend bis heute hast du ganz viele Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen, die zählen dann eben auch als Anekdoten, als Geschichten, als Aufhänger für Journalisten. Ja, weil du warst vielleicht in der Schule, ich war in einer anderen Schule, du hast diese Ausbildung gemacht, ich habe jene Ausbildung gemacht und trotzdem machen wir heute vielleicht etwas ganz Ähnliches, nur mit einem anderen Zugang, mit einem anderen Blickwinkel. Das kann jetzt auch aus der familiären Situation sein, dass man sagt, meine Eltern hatten Diabetes und ich wollte unbedingt, dass sie eine Schokolade essen können, deswegen habe ich jetzt eine tolle Schokolade kreiert. Ja, das allein ist eine gute Geschichte, um von seinem Produkt zu erzählen, ohne dass man sagt, hier ist das Produkt, das ist so toll und überhaupt und sowieso. Ja. Vielleicht war es auch ein Erlebnis, dass du sagst, okay, dieses Erlebnis hat mich so stark geprägt, deswegen habe ich diese Richtung eingeschlagen, deswegen habe ich irgendwann mal in meinem Leben eine Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt. Vielleicht war es auch so, dass dir die Oma einen Floh ins Ohr gesetzt hat und gesagt hat, du musst das machen, das ist so ein großes Problem und du dir denkst, ja, ich finde jetzt eine Lösung dafür. Ja. Ganz klassisch auch Ernährungsberater, die selber vielleicht einmal übergewichtig waren und jetzt ihr Wissen weitergeben. Menschen, die krank waren und jetzt ihr Wissen dazu weitergeben. Natürlich mit den entsprechenden Ausbildungen dazu. Aber das sind so oft die eigenen Motoren, die einen bewegen, warum man jetzt dieses Thema, warum man jetzt diese Expertise und diesen Beruf gewählt hat. Und das sind diese kleinen Geschichten, die dich als Mensch aber wahnsinnig spannend machen. Nicht deine Methode, vielleicht dann eh auch, aber prinzipiell nicht in erster Linie deine Methode, dein Logo, dein Flyer, dein Produkt. Das ist, steht nicht an erster Stelle, sondern die Geschichte dahinter.
Ja, von der Geschichte des Unternehmens kommen wir vielleicht ein bisschen auch zu deiner Geschichte.
Ja.
Wann hat das denn bei dir gestartet überhaupt mit der Medienwelt? Also wie bist du da reingerutscht oder wann waren so deine ersten Aufträge für wen, wenn du darüber reden magst, ja, kannst auch gerne erzählen, wie du da, ja, für wen du da schon arbeiten durftest oder ja, gibt es irgendwelche interessanten Stories, die du uns mitgeben kannst aus deiner persönlichen Geschichte heraus?
Ja, ich denke, wenn man meine 20 Jahre PR-Erfahrung irgendwie zusammenfasst, dann hat sich alles irgendwie zwischen Hochkultur, Oper, Champagner trinken und Flüchtlingslager und aus der Wasserflasche trinken bewegt. Auf der einen Seite, weil ich aus der Wirtschaft komme, ich habe ein Wirtschaftsstudium gemacht, ich war nachher nona net in einem großen Konzern und habe da auch für mich festgestellt, große Konzerne sind einfach nichts für mich, diese starren Strukturen, diese starren Hierarchien, ich habe es gerne ein bisschen lockerer, fröhlicher, kürzere Kommunikationswege und so weiter, kürzere Entscheidungswege, das ist einfach mehr meins. Mhm. Ja. Und das war ein hartes Learning. Ich bereue es nicht, weil in einem Konzern lernt man natürlich richtig viel über Pressearbeit. Da gibt es einfach ein großes Budget, da gibt es Pressereisen mit Journalisten, da fahrt man in ein Werk und zeigt ihnen das, die lädt man ein zu einem Kundenevent, in die Oper und so weiter. Also ja, kann schon was, man lernt sehr viel, hartes Lehrgeld und ich habe dann trotzdem für mich beschlossen, nein, das mache ich nicht. Und ich bin dann lustigerweise, obwohl das so überhaupt nicht mein Plan war, in einer NGO gelandet. Ja, in einer Non-Profit-Organisation, bei den Roten Nasen, wenn ich es ganz genau sage. Und gerade im internationalen Kontext, weil Rote Nasen auch sehr stark international vertreten ist, gab es immer wieder große Projekte, zum Beispiel nach Griechenland ins Moria-Camp zum Beispiel. Nach wie vor, finden nach wie vor statt, habe ich gesehen. Ich freue mich riesig, ist absolut notwendig. Und da wird man erst so richtig demütig, auch was das Leben betrifft.
Mhm. Ja.
Das Schöne ist bei Rote Nasen, sie bringen Lachen und Lebensfreude. Und auch in diesen Situationen ist das natürlich Gold wert. Einfach für die Seele und für die Psychohygiene. Und ich habe diesen Job wirklich sehr lange und sehr gerne gemacht. Natürlich, weil es hauptsächlich um Lachen und Lebensfreude geht. Und trotzdem war dann von meiner eigenen privaten Seite her, ich habe ein Kind bekommen, ich war dann alleinerziehend und man stellt sich dann ab einem gewissen Alter einfach die Frage, war es das jetzt schon? Mhm. Und hat dann nebenbei begonnen, mir wirklich an die Fahnen zu heften, ich weiß jetzt von der PR, Frauen werden gesucht in der Medienwelt und die Frauen schicken immer ihre männlichen Kollegen vor und ich habe mir echt an die Fahnen geheftet und gesagt, so, ich will das ändern im Leben. Ja, das ist der Need, den ich sehe und den ich einfach bedienen will. Frauen, die selbstständig sind, die nicht das große Budget haben, die noch nicht die Karriereleiter hinaufgeklettert sind, sondern am Weg dorthin, ihnen zu zeigen, wie Pressearbeit funktioniert. Um ihnen zu zeigen, auch du kannst Pressearbeit machen und diese Bühne für dich nutzen.
Mhm.
Für dich und dein Business. Mhm. Ja, weil ich sehe, ganz viele Frauen haben diesen Wunsch, die Welt positiv zu verändern. Und ich helfe ihnen einfach, gebe ihnen den Steigbügel, dass sie sagen, okay, ich mache das jetzt.
Mhm.
Ich gehe jetzt raus an die Presse, ich traue mich das jetzt.
Mhm. Mhm. Sozusagen hilfst du ihnen beim Aufsteigen aufs Pferd.
Genau.
Sehr gut. Dann lass uns gar nicht darüber reden. Ja, wie schaut das genau aus, wenn man mit dir zusammenarbeitet auch? Oder was man sich auch generell darunter vorstellen kann, wenn man sich eben an einen Experten in dem Bereich wendet, weil du stehst ja auch generell auch fürs Selbermachen. Aber wann ist überhaupt so der Moment, wo du sagst, ja, okay, da macht es jetzt Sinn, da jemanden an die Hand zu nehmen und den zu begleiten auf diesem Weg?
Ich denke, es viele Frauen oder auch Männer, ich schließe ja Männer nicht aus, aber ich spreche halt vorwiegend die Frauen an, wollen ja in die Medien. Ja, und sie haben dann halt viele Zweifel und Glaubenssätze im Kopf, die sie einfach davon abhalten. Und einer davon ist sicherlich, ich habe nichts Besonderes zu erzählen oder ich brauche unbedingt eine PR-Agentur und die ist zu teuer. Bis hin zu, ja, das, was ich mache, machen eher 100.000 andere Leute. Das ist ja nichts Besonderes. Aber trotzdem verspüren sie innerlich diesen Wunsch, ich will in die Zeitung, ich will vielleicht ins Radio oder sogar ins Fernsehen.
Mhm.
Und dann verstehe ich, dann ist es einfach eine Wissenslücke, wie Pressearbeit funktioniert oder wie die Medien funktionieren und ticken. Und diese Wissenslücke kann man schließen. Und wenn sie dann wissen, so funktioniert das mit der Presse, dann fassen sie wirklich den Mut und sagen, ja, ich mache das jetzt, ich will das. Ja, ich will das jetzt auch für mich beanspruchen, weil die Expertise, die ich habe und die Botschaft, die ich habe, die ist wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch viele Frauen, die sagen, ja, ich habe schon die Medien angeschrieben, nur es hat sich keiner zurückgemeldet. Das ist total frustrierend. Auch hier einfach eine Wissenslücke, die ich einfach schließen möchte mit meinen Mentorings. Und ich begleite eigentlich über 3-4 Monate hinweg meine Kundinnen in der Umsetzung. Weil die Medien finden, das hat man schnell. Bei den Kontaktdaten finden, dann wird es schon ein bisschen tricky. Dann noch einmal das eigene Thema finden und sagen, ist es auch wirklich interessant genug? Da bin ich dann nochmal als Sparring-Partner da und stelle die richtigen Fragen, bis wir sagen, okay, das ist jetzt eine geile Story, die machen wir jetzt.
Mhm.
Ja. Und da bei der Umsetzung helfe ich dann halt, all die Zweifel einfach zu eliminieren, dass die Frauen wirklich selbstbewusst rausgehen und sagen, so, lieber Journalist, ich habe da jetzt eine coole Story, lass uns was machen.
Ja.
Und das ist dann natürlich ein Prozess, in dem ich sie begleite, der dann von einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit gekrönt ist.
Ja, und du hast uns eben heute auch ein Buch mitgebracht von dir, von Unsichtbar zum Pressestar. Was nimmt man sich aus deinem Buch mit?
Ich habe es geliebt, an dem Buch zu schreiben. Ich habe es geliebt, wie das Baby herausgekommen ist. Und ich habe natürlich eine Marktanalyse gemacht, so welche Bücher gibt es denn schon da am Markt? Und sie waren alle ein bisschen langweilig geschrieben. Und ich gehe ein bisschen weg von der Theorie und es ist ein reines Praxisbuch, wo ich eben ähnlich wie hier jetzt im Podcast erkläre, okay, was sind denn so die Schritte, die ich gehen kann? Ja, welche Medien gibt es denn noch abseits von Fernsehen, Radio und Zeitung? Nämlich die ganzen Online-Medien, die noch niemand beachtet. Ich rede jetzt nicht von Social Media, aber ich rede durchaus von Online-Magazinen, von Kooperationen mit Bloggern und Influencern, die es in jedem Themengebiet gibt und großartige Arbeit leisten und Podcasts zum Beispiel, so wie hier. Ja.
Mhm.
Und wir alle sind jetzt in einer Welt, wo wir weniger Printzeitungen kaufen, sondern uns eigentlich online informieren. Also die Zeitung als Informationsquelle Nummer 1 hat eigentlich ausgedient. Und deswegen behandelt mein Buch eben so die klassischen Medien, aber auch die neuen Medien. Wie komme ich da hinein? Welche Schritte muss ich machen? Etc. etc. Und zusätzlich habe ich auch Journalisten interviewt. Ja? Podcast-Journalisten, Online-Journalisten, Zeitungsjournalisten, Fernsehjournalisten, damit man einfach sieht, okay, wie schaut denn ihr Alltag aus?
Mhm.
Ja? Was erwarten sie sich? Was macht ihnen das Leben leichter? Und wenn ich das weiß, was ihnen das Leben leichter macht, dann hallo, wenn ich das nicht mache, wäre ich doch blöd, oder?
Mhm. Ja.
Und ich habe natürlich auch Kundinnen von mir interviewt, weil man da auch gut sieht, jeder steht in seinem Unternehmen, in seinem Business an einem anderen Punkt. Und man sieht auch sehr schön, bei jedem hat auch ein anderes Medium quasi den Wumms gemacht. Ja. Mhm. Bei einer war es ein Podcast, der auf einmal die Reichweite vergrößert hat und irrsinnig viele Kundenanfragen gebracht hat. Bei einer anderen war es ein Zeitungsartikel. Also deswegen ist es so wichtig, einfach tun, einfach machen, sich mehr trauen, die größeren Medien anzuschreiben. Die größeren sind nicht immer die besseren. Ja. Und auch mal Nischenmedien anzuschreiben oder Fachmedien anzuschreiben und sich so wirklich Schritt für Schritt so eine Bekanntheit aufzubauen.
Mhm.
Und das ist eben, ja, der Mix in meinem Buch, dass es auf der einen Seite eine ganz genaue Anleitung gibt, okay, wie finde ich die Kontaktdaten, wie finde ich mein Thema, was schreibe ich ins E-Mail hinein, da gibt es wirklich ganz klare Anleitungen, gemixt mit Anekdoten und natürlich Stories aus meiner PR-Zeit, die wirklich veranschaulichen, okay, so kann es auch gehen oder so ist es abgelaufen und da ist einfach, also sehr lustig geschrieben. Einfach.
Ja, sehr gut. Wir lieben lustig. Sehr gut. Ja, sehr interessant. Also das werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes natürlich hineinstellen,
Dankeschön.
Sodass man da natürlich dann auch nachlesen kann.
Ja, danke.
Genau. Jetzt noch zu der Frage, weil wir doch jetzt kurz, hast du es angeteasert mit, es entwickelt sich der Journalismus in eine andere Richtung oder da passiert gerade viel. Wie siehst du denn das Thema Medien und Journalismus in der Zukunft? Was tut sich denn da konkret und wohin entwickelt es sich aus deiner Sicht?
Gute Frage. Also Fakt ist, die Medienwelt steht gerade in einem großen Umbruch. Ja, die Menschen kaufen kaum noch Tageszeitungen oder Magazine, haben viel weniger Abos oder gar kein Abo mehr. Die Studenten von heute informieren sich alle online. Ja, über einerseits Social Media und auf der anderen Seite halt haben sie andere Personen, auf die sie ausschauen und wo sie sich informieren. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Es ist nun mal da und wir müssen damit arbeiten. Das hat halt auch zur Konsequenz, dass die ganzen Printmedien mit dieser Verlust ihrer Leserschaft kämpfen. Und die stellen sich gerade alle neu auf. Und viele Zeitungen und Magazine positionieren sich gerade neu, auch inhaltlich. Das heißt, sie suchen Kanäle, um ihre Community aufrechtzuerhalten, um ihre Leser wieder an sich zu binden. Und das machen sie mit ganz unterschiedlichen Kanälen oder auf unterschiedliche Arten. Es gibt kaum noch ein Medium, das keinen eigenen Newsletter hat, den man abonnieren kann. Es gibt kaum ein Medium, oder zumindest bei den Großen, die keinen eigenen Podcast haben. Es gibt kaum ein Medium, das nicht Veranstaltungen macht, Events macht, um so die Community an sich zu binden.
Mhm.
Das heißt, die Medien sind in einem Umbruch gerade und sie versuchen sich neu aufzustellen und sie müssen sich natürlich auch finanzieren können. Das heißt, wenn sie jetzt keine Abos mehr verkaufen, verkaufen sie auch weniger Anzeigen. Damit schrumpfen die Redaktionen oder sie shiften alles um auf online und machen eben diese neuen Kanäle auf. Braucht man auch wieder Personal, keine Frage. Aber der Output pro Journalist ist einfach viel, viel höher als noch vor 10, 15 Jahren.
Mhm.
Und ich hoffe, sie werden bald, Pay-Methoden finden, wo die Leute sagen, ja, ich zahle auch sehr gerne für einen gut recherchierten Artikel von einer renommierten Zeitung oder von meiner Lieblingszeitung, weil ich den Artikel einfach lesen möchte. Und ich denke schon, dass die Leute bereit sind, etwas zu zahlen. Ich bin es. Die Frage ist nur, ist es immer so dieses eigene Abo von nur dieser Zeitung oder gibt es da vielleicht in Zukunft andere Lösungsmöglichkeiten, dass man Magazin oder medienübergreifend einfach Artikel oder Beiträge lesen, anschauen kann, ohne dass man gleich ein Abo nur für dieses eine Medium kaufen muss.
Also ein Netflix quasi für Zeitungsartikel.
Ein Netflix für Zeitungsartikel, genau.
Ja, warum nicht? Das wäre eigentlich gar nicht so blöd.
Gibt es ja teilweise schon mit Plattformen wie Readly, Readit, iKiosk, also die gibt's ja schon.
Mhm.
Ja, aber auch da kann man nur die ganzen Zeitungen anschauen, einzeln kaufen oder es gibt eine Flatrate. Also es gibt schon Tendenzen in diese Richtung. Die Frage ist, was hilft den Medien am besten, um zu überleben?
Ja, ja.
Und weiterhin guten Journalismus zu machen.
Ja, ja, es wird noch eine spannende Zeit werden.
Absolut.
In dem Bereich, also als User quasi, kann man das einmal beobachten, was sich da so tut. Also
genau.
Ich als User merke es ja auch sehr stark. Ja. Früher hast du einen Artikel einfach aufrufen können und den lesen können online. Heute ist es so, du kriegst sofort die Aufforderung nach ein paar Zeilen, dass du zahlen darfst. Und man springt dann schon auch ab. Also es ist bei mir so, dass ich sage, okay, na gut, dann hole ich mir halt die Information woanders, weil ja, es wäre zwar schön gewesen, jetzt da diesen Artikel zu lesen, weil er wirklich auch, ich habe da gemerkt, dass eine Qualität schon dahinter, aber es ist dann auch nicht so, dass ich sage, ja, da jetzt lasse ich da jetzt gleich mal ein Abo flitzen, dass ich sage, ich mache das. Ja, also ja, das, da gibt es ein paar Challenges, die sind, glaube ich, zu lösen, damit die User auch wieder happy sind.
Definitiv, definitiv.
Ja, genau. Voll, voll. Ja, was machst du denn selbst eigentlich für deine eigene Sichtbarkeit? Wie sehr bist du selbst in Medien überhaupt präsent? Schlägt sich das irgendwo und du sagst, ja, naja, das passt vielleicht gar nicht so gut zusammen, weil irgendwie dann der Journalist sagt, naja, na, das passt irgendwie nicht, ich weiß nicht. Ja? Oder ja, wie gehst du selbst vor? Vielleicht nutzt du ja auch einfach Social Media. Also was tust du denn für dich und deine Sichtbarkeit?
Ich habe mir natürlich schon auch Gedanken gemacht. So gerade jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe, welche Zeitung schreibe ich an und sage, hey, ich habe da ein Buch über Pressearbeit geschrieben. Möchtest du darüber berichten? Und ich habe mir gedacht, das kommt mir so total falsch vor. Jo, ist es auch.
Ja.
Aber wenn ich mir das Thema dahinter anschaue, wenn ich sage, mein Wunsch ist es, wirklich Frauen zu ermutigen, in die Sichtbarkeit zu gehen, Frauen schicken gerne ihre männlichen Kollegen vor, dann sage ich, dann habe ich wieder ein Thema, ja, über das ich reden kann. Und auch ich bin jemand, ja, ich bin auf Social Media, also ich freue mich, wenn wir uns vernetzen. Und ich nutze aber trotzdem auch sehr stark die Online-Medien. Ja, ich nutze Podcasts wie diesen hier, ich schreibe Gastartikel, ich vernetze mich mit anderen Größen in der Medienszene und schaue, oder in der Bloggerszene und schaue, okay, wo können wir Synergien kreieren? Wo kann ich eine Win-Win-Situation kreieren? Und das ist ja auch die Basis guter Pressearbeit, dass ich immer sage, okay, ich habe was davon und du hast was davon und das legen wir jetzt am Tisch und entweder das passt oder das passt nicht. Ja, das heißt, auch ich arbeite an meiner eigenen Pressearbeit, einerseits über Social Media, andererseits über die Online-Medien und wenn es passt, dann auch in Magazinen und Zeitungen.
Ja, braucht man einfach für sich selbst. Gell? Es ist echt, egal welches Business du verfolgst heutzutage, ohne Sichtbarkeit geht gar nichts.
Absolut. Sichtbarkeit ist einfach die Währung von heute.
Ja, in Herold schaut keiner mehr rein. Ne? Also die Zeiten sind vorbei.
So ist es.
Genau. Ja, am Ende frage ich auch immer ganz gerne noch nach einem Learning. Aber wir hatten heute schon einige Learnings. Deswegen denke ich mir, wäre es auch mal interessant, so, was wäre denn so ein Fail gewesen aus den letzten Jahren, wo du gesagt hast, da hattest du vielleicht dadurch ein Learning, ja? Also, wo du gemerkt hast, da habe ich jetzt irgendwie mal einen Bockmist auch geschossen oder so. Vielleicht hast du eine Story hier, die für uns spannend ist, wo du was erzählen kannst aus dieser, aus diesem Bereich Medien, Journalismus. Gibt es da irgendwas Orges?
Gibt es da was Orges? Ja. Aber siehst du, das sind die Geschichten, das sind die Fragen, die dich interessieren. Ja? Ja. Also, es geht nicht immer, ich bin super, ich bin toll, sondern ja, natürlich habe ich auch was Orges erlebt. Und ich glaube, was ziemlich Orges habe ich im Fernsehen erlebt, nämlich, dass ich interviewt worden bin. Ja, und das war in der Ukraine, das war eben für so ein internationales Projekt und der Journalist steht da und die Kamera dahinter und sie filmen mich. Und obwohl ich wirklich gut vorbereitet war, habe ich keinen geraden Satz herausgebracht. Und es war mir unglaublich peinlich. Unglaublich peinlich. Mm-hmm. Und natürlich hat mich dann das schlechte Gewissen geplagt, so, Gott, wird das jetzt gezeigt im Fernsehen? Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Ja. Und was soll ich sagen? Nein, es wurde nicht gezeigt. Ja. Und das ist jetzt auch die gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht darin ist, die Medien, mit denen wir es zu tun haben, die wollen einen nicht schlecht machen. Ja. Also auch Fernsehen ist sich bewusst, wenn da jemand steht und stammelt und keinen geraden Satz rauskriegt und die auch nicht so schneiden können, dass es nach was halbwegs was klingt, du bist weg. Weil die natürlich auch wissen, wenn da wer stammelt, dann schalten die Leute um und schauen sich ein anderes Programm an.
Ja.
Also die gute Nachricht ist, die Journalisten wollen eigentlich nur dein Bestes und sie wollen dich nicht schlecht darstellen. Ja. Weil sie haben nichts davon, dass sie dich schlecht darstellen.
Ja, voll. Voll, ne? Es ist ja auch für ihre eigene Reputation nicht förderlich, ne? Das ist halt der Punkt.
So ist es, so ist es.
Also man kann erleichtert sein, wenn man es einfach einmal nett auf die Reihe kriegt.
So ist es, so ist es.
Ah, sehr gut, ne? Dann ist das vielleicht das Learning von heute. Wenn es mal nicht läuft, dann kann eigentlich auch nichts passieren.
Genau, richtig, so ist es, ja. Im schlimmsten Fall wird das Thema einfach nicht gebracht und gut ist.
Ja, genau. Ja, super. Na, liebe Eva, ich sage vielen lieben Dank, dass du heute da warst und mit uns diese ehrlichen und tiefen Einblicke gegeben hast zu diesem ja doch auch sehr spannenden Thema. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, wenn er jetzt Fragen hat, auf dich zukommen darf, ja, und da eben ja noch mehr Tipps noch irgendwie ein bisschen
unbedingt. Ich will jeden Zuhörer, jeder Zuhörerin natürlich Mut machen, die Medien anzuschreiben, weil ganz ehrlich, sie brauchen euch auch.
Ja, sie brauchen Futter.
Sie brauchen Futter. Ja, und es ist einfach nur ein Kommunikationsfehler, den ich jetzt irgendwie versuche zu beheben, dass die Journalisten keine 300 E-Mails bekommen und die Unternehmer, die was Tolles zu sagen haben, auch dann auch wirklich zu Wort kommen.
Ja, sehr, sehr gut. Und
danke
ansonsten,
für die Einladung.
Genau, voll gerne, wirklich sehr gerne. Und ansonsten kann man auf jeden Fall, glaube ich, in einem Buch sehr viel nachlesen, wo man zumindest mal diesen Mut wahrscheinlich aufbauen kann. Ne?
Absolut, absolut. Genau. Ich freue mich sehr, wenn das so ist.
Ja, super. Na, ich glaube, wir werden das auf jeden Fall uns auch mal genau unter die Lupe nehmen. Genau. Und ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder, vielleicht durch die Medienarbeit.
Genau. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
Das war der SMAC Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.